Domradio. Beratung.
Ich genieße es, im Garten zu sitzen bei einer schönen Tasse Tee. Die Sonne wärmt so richtig schön und manchmal juckt es mich aber auch in den Fingern. Dann möchte ich unbedingt was tun im Garten, etwas anderes als immer nur das lästige Unkraut zupfen. Was ist jetzt im Spätsommer an der Reihe und was kann ich schon ernten, was säen und inwieweit können wir den Garten jetzt winterfest machen? Mit unserer Gartenexpertin Claudia Vogelsang besprechen wir heute, was zwischen Sommer und Herbst so drin ist im heimischen Garten. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich auf die Sendung und schön, dass Sie zuhören. Das Wetter der letzten Tage lässt keinen Zweifel mehr zu. Der Herbst kommt, mal Regen, mal Sonne. Meteorologisch ist ja seit dem 1. September der Herbst schon da, aber kalendarisch dürfen die Sonnenanbeter noch ein paar heiße Tage einfordern, denn für sie ist erst am 22. September Zapfenstreich. Tja, und für die Gartenfreunde, was geht noch im Garten? Wir wollen heute von Landschaftsarchitektin Claudia Vogelsang wissen, was ansteht in dieser Zeit zwischen Sommer und Herbst. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Geht es tatsächlich schon klar auf das Ende des Sommers zu? Da kann man im Garten doch noch was Neues anfangen.
Naja, im Garten ist ja immer so ein parallel laufendes Werden und Vergehen. Das ist so ein bisschen wie eine Symphonie, ne? Wo mal der eine ein bisschen lauter ist, mal der andere. Und dann gibt es halt so die Soli für die besonderen Highlights. Also das sind im Moment die Astern, die jetzt kommen und so. Die Zweijährigen spielen im Garten eigentlich immer so die zweite Geige. Aber für die ist jetzt gerade die richtige Zeit. Also da kann man jetzt an die Aussaat denken.
Das hört sich irgendwie nett an, die Zweijährigen. Da denkt man eher an die U3-Kinder im Kindergarten. Die Zweijährigen, was sind das für Pflanzen?
Botanisch stehen die zwischen den Einjährigen, die also in einem Jahr richtig Vollgas geben und von der Keimung über die üppige Blüte bis zum Ende absterben, wirklich nur eine Vegetationsperiode brauchen. Und die Stauden, die ausdauernd sind, die zwar auch im Winter weggehen, aber unterirdisch mit ihrem Wurzelwerk überleben und über Jahre immer wiederkommen und auch mit den Jahren immer größer und stabiler werden, immer kräftiger. Und die Zweijährigen, die machen das so, also sie bilden im ersten Jahr nur so eine gemütliche kleine Blattrosette, die liegt am Boden, streckt ihre Blätter aus, sammelt Energie den ganzen Sommer. Und und im zweiten Jahr haben sie dann so viel Power, dass sie dann teilweise bis zu 2 Meter hoch Stängel bilden und ganz viele Blüten und dann am Ende des zweiten Jahres absterben.
Was sind das zum Beispiel für Pflanzen?
Ja, zum Beispiel Nachtkerze, Königskerze, Stockrose, Vergissmeinnicht. Ja, das ist das sind so die Kandidaten und am besten sät man die auch gleich an die Stelle aus, wo man sie haben möchte.
Im Gartencenter sieht man schon ein ganz großes Angebot an Blumenzwiebeln. Für mich ist das so fürs Frühjahr abgespeichert, aber andererseits klar, da kommen die raus. Ist es für Blumenzwiebeln jetzt eine gute Zeit oder ist es eher noch zu früh?
Nee, es ist eigentlich eine sehr gute Zeit, weil die Blumenzwiebeln, wenn sie jetzt gesetzt werden, noch ganz gut Möglichkeiten haben, sich zu verankern und noch ein paar Nährstoffe zu sammeln und dann richtig in die Vollen gehen und rechtzeitig blühen und auch mehr Blüten haben, also sicherer und besser austreiben. Und das Gleiche gilt auch für immergrüne Gehölze. Die kann man also schon jetzt umpflanzen, bevor sie das Laub verlieren. Und ja, also dann ist natürlich noch das generell praktisch, wenn jetzt die Auswahl am größten ist, dass man dann ins Gartencenter geht und guckt, was man Spaß hat zu machen.
Also das heißt, man kann jetzt schon mal gucken, dass man schöne Blumenzwiebeln findet. Gibt es da auch sowas wie eine Mode oder einen Trend?
Ja, immer. Echt? Blumenzwiebeln sind Modeerscheinungen. Man darf nicht vergessen, die Tulpe war damals das, da gab es den ersten Börsencrash, ne? Börse ist ja auch immer mit Trends und Moden verbunden. Und im Moment kommen die Blumen der 50er wieder, also die Gladiolen und die Türkenbuntlilien, also botanisch Lilium Martagon. Und da gibt es wunderschöne neue Sorten, also zum Beispiel Pink Morning oder Orange Marmalade. Also sagen schon die Namen, was da so, oder die dunkelrote Cloud Ride. Also es ist total schön, was da so wieder kommt. Und der zweite Trend sind farblich und höhenmäßig abgestimmte Mischungen. Die richten sich in erster Linie an Neugärtner und solche, die unsicher sind, dass die auch ein bisschen Orientierung haben und einen ästhetisch anspruchsvollen Garten hinkriegen. Der größte und für mich schönste Trend ist aber, dass man guckt, dass man Pflanzen pflanzt, die auch für Bienen und Schmetterlinge und andere Insekten gut sind. Das finde ich ganz toll. Und da sind bei den Blumenzwiebeln speziell ist die Familie vom Zierlauch ganz toll, weil die auch eben bis in den Sommer hinein blüht. Und da gibt es so riesige Kugeln. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die haben so ganz lange Stiele und dann schweben diese großen blauen Kugeln so über den Blumenbeeten. Ich finde das ganz wunderschön. Und auch im Samenhandel gibt es inzwischen so Das heißt dann Insektentreff oder Schmetterlingswiese oder Blumen- und Hummelmagnet. Also gibt es so Samenmischungen, die man ausstreuen kann, um vielleicht ein Stück Rasen in eine schöne bunte Blumenwiese zu verwandeln.
Und die kann man dann dorthin setzen, wo man möchte?
Ja, also es kommt drauf an. Also wenn man es speziell für Falter, sollte man gucken, dass die keine Zugluft, also dass da keine Zugluft ist und kein Wind. Also das mögen die Falter nicht so gerne. Also immer an einer geschützten, aber warmen Stelle setzen. Und wer jetzt irgendwie zu viel Action hat im Beruf oder so, der kann das auch alles. Es gibt auch tolle Online-Angebote, zum Beispiel Blumenzwiebelversand ist ein sehr großer, trotzdem familiengeführter Versand für Blumenzwiebeln. Da gibt es eine sehr große Auswahl.
Auch. Und wie kommen die Päckchen dann an? Müssen die besonders geschützt werden dann in
ja,
so einem Paket?
Ja, die sind mit Holzwolle oft geschützt. Und ich würde mir die auch immer angucken, ne? Wenn die irgendwelche Schimmelflecken haben oder so immer. Das glaube ich jetzt bei dem gerade nicht, aber auch im Laden immer gucken, sehen die schön aus? Sind die ohne komische Flecken? Weil wenn die schon Pilze haben, wenn sie ankommen, in die Erde gehen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ein großer Teil auch nicht wirklich aufgeht, weil er halt vorher kaputt ist.
Also Blumenzwiebeln, da kann man jetzt schon ran. Was man noch alles machen kann, das wollen wir im Laufe der Sendung klären. Mit Claudia Vogelsang, unserer Gartenexpertin. Im Sommer mäht man ihn ja fast jede Woche mindestens einmal. Es wird schon ein bisschen weniger mit dem Rasenmähen, das merkt man jetzt schon, also dass es Richtung Herbst zugeht. Und da ist jetzt die Frage, im Frühling wird ziemlich viel Aufwand getrieben mit Vertikutieren, mit Düngen und so weiter. Wie sieht es denn im Herbst aus? Muss man sich da auch noch um den Rasen kümmern?
Ja. Im Herbst ist tatsächlich nochmal High Noon auf der Rasenfläche. Tatsächlich ist es jetzt gut, wenn man nochmal düngt. Die letzte Düngung sollte kaliumbetont sein, weil Kalium das Ausreifen der Pflanzen unterstützt. Also es gibt zum Beispiel auch für Rosen den Patent-Kali-Dünger. Der hilft eben auch, dass die Rosen schön ausreifen, sagt man. Dass sie dann stabil sind und nicht so ein großes Risiko haben, Frostschaden zu nehmen. Und der Herbst ist wirklich der ideale Zeitpunkt, um Rasen anzulegen oder ja, nochmal aufzuarbeiten, weil in der Zeit ist der Boden von unten schön warm noch und es ist nicht mehr so heiß. Also der ideale Keimgrad ist etwa bei 10 Grad für den Rasen. Und wenn man jetzt einen neuen anlegt, muss man aber auch wirklich nochmal gut investieren an Zeit und Kraft, weil man sollte einmal wirklich alles umgraben und tiefgründig auch die Unkräuter rausholen. Die Arbeit, die man sich da macht, die spart man über Jahre nachher. Und Steine und Wurzeln und Fremdkörper, alles raus und dann sehr sorgfältig begradigen, dass sich nachher keine Senken und Dellen bilden, die dann eben auch im Rasenbild nicht schön sind. Und dann erstmal nochmal 2 Wochen verschnaufen, den Rasen liegen lassen, dass er sich setzen kann. Und dann in der Zeit kann man sich nochmal schlau machen, was eigentlich die richtige Rasensorte. Ne?
Also wenn ich jetzt meinen Rasen bearbeite und das Unkraut überall raushole und gucke, wo zum Beispiel auch sowas wie Löwenzahn überall drin ist, dann habe ich ja möglicherweise nachher so Löcher da drin.
Ja, genau.
Kann man denn da oder sollte man denn da nachsehen oder ergibt sich das von selbst?
Nein, unbedingt nachsehen. Weil sonst hat man einfach nur wieder eine Freifläche geschaffen, dass sich irgendeiner da niederlässt und wir wollen ja den Rasen haben. Ne? So. Also dann halt mit einem schönen bisschen feinen Humus nochmal auffüllen und Rasen nachsehen. Es ist blöderweise bei Rasen so, dass der Samen nicht lange hält. Ne? Der ist ja ganz fein und dünn, da ist nicht so viel Reserve drin. Also Rasensamen jahrelang aufheben ist nicht. Dann ist es schon sinnvoll, sich vielleicht in dem Fall eine kleine Packung zum Nachsehen zu holen, damit man nicht, weil es ist auch noch relativ teuer. Andererseits lohnt es sich zu gucken, was möchte ich denn mit meinem Rasen machen. Ne?
So. Also wenn man jetzt so sagt, einen Rasen anlegen, also wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nichts hat, wäre das denn auch jetzt ein guter Zeitpunkt?
Ja, absolut. Das ist wirklich genau die richtige Zeit. Und welchen Rasen ich dann nehme, das hängt sehr davon ab, was für Lichtverhältnisse ich habe und vor allen Dingen, was ich damit machen will. Ne? Wenn ich Familie habe, Kinder habe, dann brauche ich einen belastbaren Sportrasen, sage ich jetzt mal. Wenn das ein alter, gereifter Garten ist, wo schon viele größere Bäume sind, die Schatten werfen, brauche ich einen speziellen Schattenrasensaat. Und auch da lohnt sich das Geld auszugeben, qualitativ hochwertigen Samen zu holen, weil man sonst nachher Lücken hat und ganz viel Fusselarbeit wieder damit.
Ja, wie finde ich denn so diese richtige Mischung? Also da muss ich halt einfach überlegen, was mache ich damit, oder?
Ja, und dann ist natürlich auch gut, Gartenlandschaftsbaubetriebe oder Gärtner in der Nähe der Heimatgemeinde zu fragen, weil die kennen sich aus, ne? Also was ist da vor Ort für ein Boden und was passt am besten, weil die haben das Problem ja jeden Tag.
Also im Baumarkt gibt es ja auch dann immer wieder solche Rasenpackungen. Würden Sie eher zum Fachhändler gehen?
Oft haben die Gartenlandschaftsbauer selber nichts, aber die können einen auch beraten. Ne? Und wenn man einen kleinen Gärtnereibetrieb hat in der Nähe, dann kann man sich glücklich schätzen. Würde ich auf alle Fälle so machen, ja.
Was muss man tun, um den Boden gut vorzubereiten auf den Rasen, wenn ich noch säen will?
Also wie gesagt, alles raus, Unkraut raus und Fremdkörper raus und schön fein krümelig hinkriegen, ne? Damit da der Rasen nachher sehr so überall gleichmäßig liegen kann. Und ja,
dann darf man erstmal nicht drauf, wenn gesät ist.
Auf gar keinen Fall. 3 bis 4 Wochen, bis die ersten Pflänzchen kommen. Und da darf es auch gar nicht austrocknen. Da ist es ganz wichtig, dass es immer feucht bleibt. Insofern ist auch der Herbst besser, weil es regnet ja nun doch manchmal. Also wenn es trocken ist, unbedingt bewässern. Weil wenn die Keime aufgegangen sind und dann eine zu dolle Hitze kommt, das ist futsch, dann kann man nochmal machen. Und man muss natürlich gucken, was habe ich denn jetzt für einen Boden? Ne? Also habe ich einen eher lehmigen Boden, dann muss ich vielleicht Sand dazu tun, so auf 10 Quadratmeter vielleicht ein Kubikmeter Sand. Oder wenn der Boden sehr locker ist und sehr sandig, dann kann man Mutterboden oder Humus dazu tun, vielleicht auch noch ein bisschen Dünger, weil der Sandboden die Nährstoffe nicht so gut halten kann. Also schon... ist schon ein bisschen eine Herausforderung, so ein Rasen. Aber es macht auch Spaß, wenn man es selber geschafft hat.
Wenn man schon einen Rasen hat, den muss man dann jetzt noch ein paar Mal mähen. Insofern hat man ja dann statt des Mähens Zeit, sich da zu kümmern. Und ab wann kümmert man sich dann gar nicht mehr um den Rasen? Ab Ende Oktober, oder?
Ja, ich mache das immer so, dass ich im Herbst, also mein Rasen grenzt auch an einen großen Baum, dass ich im Herbst, wenn das ganze Laub runtergekommen ist, ne, und ich zu faul bin, das alles zu haken, dann fahre ich noch ein letztes Mal mit dem Rasenmäher drüber, weil dann habe ich das auch alles in meinem Korb. Und das ist schon klein gemacht und dann ist es auch für das Laub ist leichter, dass es zu Humus wird. Und dann lasse ich den Rasenmäher leer laufen, komplett leer laufen, damit nichts drin bleibt, weil das verklebt manchmal in den Motoren und ist nicht gut. Also beim letzten Rasenmähen, das ist aber noch eine ganze Weile hin, bis die Blätter nicht mehr da sind.
Und wann legt man dann wieder los im Frühjahr?
Ja, wenn man sieht, dass es wieder wächst, ne? Also es kann auch sein, dass man zu früh aufgehört hat, dann muss man im Frühjahr erstmal nochmal den alten Schrott wegmachen und dann kann man, ja, es liegt dann an den aktuellen Temperaturen.
Also das muss man dann im Einzelnen sehen. Was kann man im Garten machen, im Spätsommer, im Frühherbst? Darum geht es heute in der Domradio-Beratung. Starten im Garten. Was kann man noch tun? Was kann man schon tun? Was ist zwischen Sommer und Herbst so los im Garten? Die Äpfel sind noch nicht reif. Dafür haben wir in diesem Jahr sehr viele leckere Früchte gehabt. Bei uns waren es die Erdbeeren und die Blaubeeren. Die Nachbarn hatten Himbeeren. Also irgendwie gab es immer was zu pflücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war bei uns oder ob das wirklich einfach eine gute Ernte dieses Jahr war. Claudia Vogelsang, im Herbst ist fast genauso viel los wie im Frühjahr, habe ich den Eindruck.
Ja, also dieses Jahr ist explizit ein Beerenjahr, kann man sagen. Also ob das jetzt Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren oder was auch immer. Also die Beeren sind dieses Jahr sehr üppig und großzügig. Und ich finde das wunderschön, weil man im Prinzip jeden Tag in den Garten gehen kann und sich wirklich die ganz Reifen raussuchen, ne, die so richtig voll im Aroma sind. Und so dieses Naschding, das finde ich ganz toll. Und da habe ich jetzt hier neulich, war ich auf diesem Tag des Gartens in Köln, musste ich natürlich unbedingt gucken, was das da so gibt. Und habe was ganz Nettes entdeckt, nämlich sogenannte Low Fruits. Das ist von der Züchterfamilie Lubera. Also das ist so eine Schweizer Familien Pflanzenzuchttruppe, sehr engagiert und die haben jetzt Himbeeren und Brombeeren gezüchtet, die so klein bleiben, dass man sie im Topf haben kann, dass man die auf den Balkon stellen kann, dass man in den Schulgarten pflanzen kann oder im Urban Gardening Kontext und dass sie aber wirklich maximal einen Meter groß werden. Aber sonst ist ja Brombeeren, weiß man ja, die gehen ja sonst wie spazieren. Und das ist, finde ich, ganz toll, weil, ja, kann man so naschen. Und die heißen netterweise Little Black Prince und Little Red Princess.
Dann kann man die wunderbar auf den Balkon setzen. Und wenn man sowas hat, ich habe zum Beispiel eben eine Blaubeere im Topf, muss man denn dann jetzt im Herbst da auch irgendwas kürzer schneiden?
Nein, muss man nicht. Also Heidelbeeren muss man nicht schneiden, überhaupt nicht. Aber wenn wir schon von Naschen reden, würde ich gerne ein für mich neu entdecktes, leckeres Rezept vorstellen heute.
Mit welcher Frucht hat es denn zu tun?
Ja, da sind drin Äpfel, Brombeeren, Orangen und Zitronen. Und das ist kein Gelee, sondern eher so ein Mousse. Und ja, unfassend lecker. Ich wollte eigentlich, ich hatte mir extra was vom Munde abgespart, um noch was mitzubringen. Aber mein inneres Kind oder sowas jedenfalls wollte das dann doch lieber zu Hause lassen und
also
alleine
es ist
essen.
Anscheinend lecker. So, was braucht
okay.
man dazu?
600 Gramm aromatische Äpfel, 300 Gramm Brombeeren, 3 Orangen, 3 Zitronen, 1/4 Liter Apfelsaft und 500 Gramm Gelierzucker 2:1. Und das Tolle ist, also man nimmt die Äpfel und mit Schale und Kerngehäuse alles grob zerkleinern, muss man also nicht großartig was tun. Brombeeren waschen und entkelchen. Und bei den Zitrusfrüchten ist es gut, wenn man die filettiert. Also wenn man guckt, dass dieses ganze bittere Kram, auch die Häutchen, dass es vorher weg ist. Und dass man nur den Saft ausdrückt. Und dann eben die Früchte mit dem Saft in den Topf geben, 20, 30 Minuten kochen, durch ein Sieb oder besser noch so eine Flottelotte ziehen, ein bisschen auskühlen, auslittern und dann eben den Gelierzucker im Topf mischen. Und bei starker Hitze unter regelmäßigen Rühren nochmal richtig zum Kochen bringen und 3-4 Minuten sprudeln kochen lassen. Und dann sofort, wie das übliche Spiel, ne, sofort in die Gläser, sofort verschließen und auf den Kopf stellen.
Bei der Menge an Früchten, wie viele Gläser kann man da erwarten? Wie viel kriegt man da zusammen? Das sind dann ja 900 Gramm Früchte plus die 3 Orangen, 3 Zitronen.
Ich kann das irgendwie jetzt kilomäßig gar nicht irgendwie sagen, aber wir hatten ganz viele kleine Gläser. Und das waren dann also so vielleicht schon 15, 20 Gläser, die da rauskamen.
Also schon eine Menge, die sich auf jeden Fall lohnt, wenn ja. man es durch die flotte Lotte dreht, hat man ja auch nachher dieses Aufräumen. Das ist immer das Schlimme. Aber wenn es extrem lecker schmeckt, dann ja. lohnt sich das ja auf jeden Fall.
Auf alle Fälle.
Also, man kann nicht nur im Garten werkeln, sondern mit der Ernte schön nach drinnen gehen und was Leckeres draus machen und dann den Winter über davon zehren. Domradio, die Beratung am Donnerstag heute rund um den Garten, um diese Jahreszeit. So, und wer Apfelbäume hat, der kann sich bald drauf freuen auf die Ernte. Aber die Frage ist, wann genau können wir denn eigentlich ernten? Also wenn man nicht unbedingt warten will, bis sie alle vom Baum fallen, dann kriegen sie auch Dellen und so weiter. Aber halbreife Früchte ernten ist ja eigentlich auch Quatsch. Gibt es so besondere Merkmale oder Tricks, wie man es rausfindet, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Apfel vom Baum zu pflücken?
Das gibt es tatsächlich. Und zwar... man nimmt einfach ganz vorsichtig so ein Äpfelchen, hält so ein bisschen die Hand runter und dreht das leicht. Und wenn er dann einem quasi entgegenkommt und sich gut lösen lässt, dann ist schon mal ein Punkt klar, dass der pflückreif ist. Und wenn das aber, es gibt noch ein zweites Kriterium, nämlich wir schneiden einen Apfel auf, also so wirklich quer, dass sie diese Sternchen mit den Kernen gut sehen kann. Und wenn die schön braun sind, schön glänzend, dann ist er wirklich gut. Ja? Das Problem ist nämlich, dass pflückreife Äpfel nicht unbedingt genussreife Äpfel sind. Das heißt, wenn Sie jetzt da einen Apfel abmachen und reinbeißen und der schmeckt irgendwie bäh, dann heißt das nicht unbedingt, dass der nicht schon pflückreif ist. Es gibt eben Sorten, die müssen nach dem Pflücken noch gelagert werden. Was eigentlich ganz toll ist, weil man nämlich dann Äpfel hat, die sofort gegessen werden können. Und solche, die man noch im Januar, im Februar bis zur quasi fast nächsten Ernte im nächsten Jahr essen kann. Insofern ist das eigentlich eine ganz nette Einrichtung der Natur. Man muss halt nur wissen, wie man damit umgehen kann. Ne?
Welche gibt es denn zum Beispiel, wo das so ist?
Also zum Beispiel der Gravensteiner. Ist Ende August bis Anfang September pflückreif und kann dann direkt bis Oktober gegessen werden. Und die Sorte Pilot zum Beispiel ist Oktober erst pflückreif und dann kann man aber erstmal ein bisschen warten und so ab Februar nächstes Jahr und dann aber bis in den Juni hinein, dann kann man den richtig mit Genuss essen.
Also da gibt es viele, viele verschiedene Dinge. Man sollte sich also wahrscheinlich darüber klar sein, welche Sorte habe ich in meinem Garten, um dem näher zu kommen, wie ich das mache.
Ja, und das beste Buch dafür habe ich gefunden im Ulmer Verlag, das heißt Wissen für Kleingärtner. Und da sind ganz, das Tolle ist, dass da wirklich jede Pflanzensorte mit Foto abgebildet ist und das auch wirklich detailliert drin steht, Pflückreife dann und dann, Essreife.
Also speziell jetzt für Äpfel oder überhaupt für
Obst? Nein, für alles Obst und auch viele tolle Informationen über Gemüseanbau und welche Sorten gut sind. Also es ist wirklich sehr detailliert. Für jeden, der selber auch Garten hat zum Essen, ein Standardbuch, würde ich sagen.
Wir haben einen Apfelhof in der Nähe, die haben immer vorne am Eingangsbereich so mini kleine Zieräpfel. Das sieht wunderschön aus. Mhm. Und meine Kinder wollten die auch mal abpflücken. Sind die essbar oder ist das wirklich nur eine Zierde?
Im Prinzip sind die essbar. Ne? Die sind der alten Wildform noch ähnlich und man hat die dann halt einfach nur mehr auf Blüte als auf Frucht gezüchtet. Und man kann die natürlich hängen lassen für die Vögel. Man kann sie aber auch pflücken und Gelee draus machen.
Aber zum So-Essen würden sie nicht schmecken?
Ist das tendenziell so ein bisschen sauer und man hat ja nicht viel davon. Überlegen Sie mal, wie klein der ist und dann kommt noch das Kerngehäuse. Das ist schon... Wenn, dann eher was für Kindermünder.
Aber man würde das vertragen.
Man würde das vertragen, ja, auf alle Fälle, ja.
Genau, aber Gelee draus machen geht auch, aber auch da ist natürlich mit dem vielen Kerngehäuse muss man ziemlich viele davon haben. Im Zweifel nimmt man doch eher die dicken, großen Äpfel dafür. Domradio, die Beratung. Wir haben gehört, was man machen kann zwischen Sommer und Herbst und das werden wir auch noch weiterhören in der nächsten Stunde. Die Abende werden kühler, es wird früher dunkel, aber tagsüber ist die Sonne noch recht kräftig. Müssen wir den Garten schon bald auf den Herbst und Winter vorbereiten oder noch lässig den Spätsommer genießen? Wir können frühe Äpfel ernten, Holundergelee kochen, Blumenzwiebeln setzen und Winterspinat säen. Wir können den Rasen nochmal richtig beackern und winterfest machen und auch mit Kindern echte frühherbstliche Abenteuer erleben. Dazu mehr in dieser Stunde der Domradio Beratung mit Dagmar Peters. Ich grüße Sie. Die Domradio-Beratung. Heute mit Claudia Vogelsang, die weiß, was man im Sommer und im Herbst so im Garten alles machen kann. Bei Äpfeln, Birnen und Pflaumen fängt die Ernte gerade erst an. Bei Bohnen und Tomaten ist ja die Hauptsaison schon fast vorbei. Die letzten Tomaten, die wollen bei mir nie aufhören mit Blühen und Fruchten, aber trotzdem sind die alle ziemlich winzig klein und so richtig essbar sind die irgendwie nicht. Ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll.
Also wenn die Tomaten jetzt noch Blüten ansetzen, dann knipse ich die ab. Genauso wie ich vorher die Zwischentriebe ausgegeizt habe, weil dann einfach mehr Kraft ist, in die letzten Tomaten eben noch reinzugehen und die noch ein bisschen größer zu kriegen. Was aber spannend ist, im Österreichischen heißen die Tomaten ja Paradeiser, also Paradiesäpfel. Und genau wie die Äpfel reifen die Tomaten, auch wenn man sie schon gepflückt hat, nach. Also wenn die jetzt grün sind, man muss die reinholen, weil es halt das Wetter nicht mehr erlaubt. Dann kann man die am warmen Ort nachreifen lassen. Am besten packt man sie irgendwie in eine Papiertüte oder in Zeitungspapier. So ideal sind so 18, 20 Grad und die brauchen auch gar kein Licht dazu. Und wenn man es ein bisschen schieben möchte, dann tut man noch einen Apfel dazwischen, weil diese Äpfel ja ein besonderes Gas, also ein Reifegas ausdünsten und das beschleunigt den ganzen Vorgang noch.
Also das heißt, man kann es hinbekommen, dass die Tomaten schneller reifen, wenn ich einen Apfel dazulege.
Mhm.
Wenn ich nun dieses Jahr Tomaten hatte, die mir besonders gut geschmeckt haben, kann ich die dann irgendwie neu draus ziehen?
Ja, kann man machen. Das geht. Es kommt drauf an. Also Hybrid-Samen, ja, da sind sozusagen verschiedene Eltern genetisch. Dann fallen die zum Teil in die alten Elternteile zurück. Zum Teil kriegt man das, was man möchte. Wenn sie sortenrein sind, kann man das auf alle Fälle machen. Und dann ist einfach, muss man gucken. Also zwei Dinge sind wichtig. Der Samen muss trocken sein, und damit er nicht im Winter schimmelt. Und der Samen muss dunkel gelagert werden, damit er keimfähig bleibt.
Also diese Tomaten säen, ich habe es noch nie gemacht. Ist das denn einfach?
Im Prinzip wie alles andere auch, ne? Also... Das, wenn die Zeit da ist, tut man, ich sammle für solche Fälle, weil ich halt viel mit Kindern arbeite, sammle ich leere Toilettenrollen. Da kann man dann schön vereinzelt die Erde reintun und dann so zwei, drei Samen und gucken, welcher ist der stärkste, und die anderen zwei tut man weg und dann hat man gleich so ein kleines Pflanztöpfchen, dann ist auch Ja, dann ist sicher, dass die Wurzeln erstmal so da sind und das ist nicht zu viel Erde. Wenn zu viel Erde ist in einem Topf im Vergleich zusammen, dann ist das Bodenleben nicht aktiv genug, dann klappt es nicht so. Und man kann das halt drinnen machen, bevor die Samen, also die Tomaten nachher wieder rausgehen, weil die auch kälteempfindlich sind. Die kann man ja erst im Mai oder so wirklich rauspflanzen, aber dann kann man sie vorziehen.
Was würde denn passieren, wenn man die Samen gleich wieder in die Erde bringt? Könnten die Tomaten denn als Samen im Gemüsebeet überwintern?
Also in der Heimat der Tomaten in Lateinamerika, da sind das mehrjährige Stauden. Und da geht das. Aber bei, also die hier Physalis gehört auch dazu. Die haben auch immer weiter Blüten und Früchte, bis es kalt wird. Bei Physalis ist halt schade, die kommen erst zu spät. Und dann ist, da lohnt sich zum Beispiel ein Vlies drum zu machen, damit die letzten noch reif werden. Sonst aber ist es bei uns, ja, die das nicht. Im Einzelfall vielleicht mal unterirdisch, aber alle anderen Samen, so wie Akelei oder Stockrose, was wir vorhin drüber gesprochen haben, die kann man jetzt gleich aussehen. Und ganz frisch aussehen kann man auch Feldsalat. Also Feldsalat, Asiasalat, Winterspinat, das geht jetzt gut. Und was ich bei Feldsalat mache, ich mache so wie so kleine Mini-Hügel rein, damit das ein bisschen erhöht ist und dann komme ich besser dran, mit der Schere das abzuernten. Und dann ja, kann es vielleicht auch noch eine zweite Runde geben dafür.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was man ernten kann, was man vielleicht schon säen kann. Und gleich werden wir mal ein bisschen mehr Richtung Winter schon mal denken. Mit Vorbereitungen auf den Winter wollen wir gleich beginnen. Der Herbst steht vor der Tür. Wie wir unseren Garten auf die kühle Jahreszeit vorbereiten können, darüber spreche ich mit Claudia Vogelsang, Landschaftsarchitektin und Gartencoach. Frau Vogelsang, gibt es etwas, das unbedingt jetzt schon Anfang September angepackt werden sollte? Oder können wir uns mit den Vorbereiten auf den Winter noch locker Zeit lassen?
Ja, das ist so wie alles im Garten, ne? Das eine kommt, das andere geht. Zum Beispiel die Rhododendron-Zikade, die ist schon seit August aktiv und legt jetzt in die schönen zukünftigen Blütenknospen ihre Eier rein. So, und dann sieht man das erstmal nicht, ist ein winziges kleines Loch, aber dann kommen Pilze rein. Und das sind das, diese braunen Knospen, die im Frühjahr dann sind, so Haare haben quasi. Und um das zu vermeiden und eben doch mehr Blüten zu haben, hängt man solche sogenannte Gelbtafeln auf. Das sind Locktafeln, da bleiben dann die drauf hängen und dann gibt es halt zumindest weniger. Und das sollte man eigentlich schon im August, kann man aber im September auch noch machen. Also das wäre ein noch und ein schon. Es sind die meine Nicht-Freunde, die Wühlmäuse. Also da ist es leider auch so, dass wenn die Nächte kühl werden, heißt auch für die Wühlmäuse so Zeit, sich ein nettes Plätzchen für den Winter zu suchen. Am besten schön irgendwie bodennah und geschützt und am besten, wo man sich nur so ein bisschen umdrehen muss, um weiter zu mampfen und zu Hause bleiben zu können. Also im Wurzelbereich der Pflanzen. Also Hosta zum Beispiel, ne? Also die haben so ein ganz dichtes Wurzelwerk und ich hatte das mal, dass ich die Hosta teilen wollte und hau mit dem Spaten so rein und denk, Widerstand, auf immer flupp nichts mehr. Und dann hatten die so einen Dom quasi ausgefressen. Unten drunter, da war noch so viel Reserve. Oben waren ganz viele schöne Knospen. Wenn ich nicht geteilt hätte, wären die mir alle kaputt gegangen, weil ich es nicht gemerkt hätte. Also da heißt es jetzt oder nie für den Gärtner, dass er jetzt wirklich dran gehen muss und gucken muss, dass er das irgendwie in den Griff kriegt. Übrigens auch Blumenzwiebeln, was wir vorher gesagt haben, die ein bisschen teureren, gerne in so ein Körbchen mit Hasendraht, damit die nicht aufgefressen werden.
Aber wie wird man die Biester los?
Ja, da streiten sich die Geister. Die einen sagen, ertränken, also einen Gartenschlauch rein und einen Hahn aufdrehen. Aber da sagen die anderen, das nützt nichts, weil dann werden die Tiefwurzeln genährt und das ist genau das, was denen schmeckt. Und dann finden die das erst recht toll. Und dann gibt es solche, die versuchen mit akustischen Reizen, also so Eisenrohre reinklopfen irgendwie und dann da drauf rumdengeln, weil die Wühlmäuse die Schwingungen nicht mögen, also die akustischen Vertreibemittel. Es gibt auch noch so immer wieder so Pieptöne, die man irgendwie mit Solarenergie im Garten verteilen kann. dieses Jahr in unserer Kleingartenanlage haben ganz viele einfach ganz profan Fallen aufgestellt, weil es so viele waren. Ja? Mein Garten liegt direkt am Park, weil ich habe es quasi aufgegeben. Also nach 3 Jahren haben die Wühlmäuse irgendwann entschieden, mein Garten schmeckt nicht mehr oder so. Also es sind nicht mehr so viele. Eine unblutige Lösung also.
Das Stichwort Bluten. Manche Pflanzen bluten ja auch ganz schön, wenn sie geschnitten werden. Hilft es denn, Hecken und Gehölze schon jetzt im Herbst zu schneiden, statt erst im Frühling?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Walnüsse zum Beispiel bluten sehr. Und für die ist es der Herbstschnitt auf alle Fälle besser. Abgesehen davon, dass es immer gut ist, im abnehmenden Mond zu schneiden, weil dann die Säfte nicht so ziehen. Und für Heckenpflanzen wie Buche, Weißdorn, Heckenkirsche, Berberitze, ja, alles jetzt eine gute Zeit, das nochmal zu schneiden vor dem Winter.
Und wie sieht es mit Düngen aus?
Und wie gesagt, also Düngen, letzte Rosendüngung, auch wie Garten, Rasendüngung mit Kali, also Patentkali. Auf keinen Fall mehr so einen normalen Langzeitdünger auslegen, weil da werden dann ganz viele frische Triebe gebildet und durch die kommt dann der Frost richtig tief in die Pflanze rein und kann die richtig kaputt machen.
Wir haben eben über die Wühlmäuse gesprochen. Das sind ja nicht die einzigen Tiere im Garten, die sich bereit machen für den Winter. Wie sieht es aus mit so einer Igelhütte? Kann man das auch jetzt schon machen?
Oh ja, das ist schön. Also für die Igel ist halt auch, die müssen auch jetzt schon gucken, wo bleibe ich denn und so. Ne? Da eignet sich so zum Beispiel eine umgedrehte Obstkiste. Da kann man an der kurzen Seite so einen kleinen Eingang raussägen und als Fußboden trockenes Laub und Moos hinlegen. Und damit die Igel da auch wirklich gut geschützt sind, kann man so einen kleinen Laubengang zu diesem Eingang hin machen, also überstecken, die man so biegt, in die Erde steckt und dann großzügig einfach locker Laub drüber schütten. Und dann finden die das schon. Das ist dann ein schöner Platz für die.
Also Igelhäuschen geht jetzt schon. Wie ist das mit Füttern von Vögeln? Es gibt ja Menschen tatsächlich, die das ganze Jahr durchmachen, zumeist ältere Damen, die das ganze Jahr über das auch sehr genau beobachten, wie es den Vögeln gerade geht. Ist es denn nötig, jetzt schon Futter für die Winterfütterung vorzubereiten oder ist es eher gar nicht so gut?
Also es ist ein sehr, sehr weites Feld, was Sie da ansprechen. Es ist tatsächlich so, dass man Vögel wirklich das ganze Jahr über füttern kann, wenn man weiß wie. Und Vogelfutterhäuschen für den Winter kann man auf alle Fälle schon mal prüfen. Haben die noch alles, was sie brauchen? Vielleicht haben die Kinder auch Lust, noch ein zweites zu bauen. Die alten Nistkästen kann man eben auch schon noch mal gucken. Sind die jetzt nicht mehr bewohnt? Zum Beispiel manchmal gehen 7 Schläfer rein. Oder muss ich die erneuern? Sauber machen ist auf alle Fälle auch gut. Und dann kann man mit Früchten auch ganz viel Schönes machen. Zum Beispiel könnten die kleinen Mädels jetzt hingehen und Hagebutten sammeln und in Kombination einmal abwechselnd über einen Faden ziehen, eine Kette draus machen, so mit Holunder, 2 kleinen, und erstmal anziehen, sich dran freuen und im Winter, wenn es kalt ist, in die Bäume hängen als Futter für die Vögel.
Das hört sich gut an, also kreativ sein im Garten, da wollen wir noch dranbleiben nach der nächsten Musik. Die Domradio-Beratung heute rund um den Spätsommer- oder Frühherbstgarten. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was man mit Kindern im Garten tun kann. Man kann viele Abenteuer nämlich erleben und Buchtipps wird es noch geben in der nächsten halben Stunde mit Anregungen für kreatives Werken im Garten. Es wird wieder früher dunkel abends und im Dunkeln draußen unterwegs sein. Das gehört, glaube ich, mit zum Spannendsten, das sich Kinder vorstellen können. Aber vielleicht fühlen sich auch manche Eltern unsicher. Wie lässt sich so ein nächtliches Abenteuer vorbereiten, ohne dass der Nervenkitzel die Komfortzone allzu weit verlässt? Meine Kinder sollen sich natürlich auch sicher fühlen. Claudia Vogelsang hat sich durch einige wunderschöne Bücher gewühlt. Sie haben da Tipps und Ideen gefunden, wie man mit Kindern Abenteuer in der Natur erleben kann und das eben auch im Dunkeln.
Ja, das ist richtig. Das ist Naturabenteuer für Kinder von Gräfe und Unzer. Und das hat mir gefallen, einfach weil es so Sachen wie Nacht oder auch Matsch und Regenwetter mit anspricht. Und die Autoren machen wirklich Mut, sich die Mühe zu machen, zum Beispiel für eine Nachtwanderung mal eine Strecke abzugehen und gucken, wo genau liegen Äste, wo gibt es Löcher im Boden oder Zweige, wo man sich verletzen könnte, um das entsprechend vorzubereiten. Und das finde ich einfach toll, weil mir eingefallen ist, ich als Kind fand es auch immer unheimlich geheimnisvoll, so diese, die Stille oder also so, das ist so eine, auch vertraute Dinge sind auf einmal ganz fremd, ne, so. Und dann, wenn so ganz still ist und plötzlich so Vogelschwingen vielleicht von der Eule oder so kommen, dann ist das viel lauter, man kann das ganz anders wahrnehmen und ich finde das toll, richtig toll.
Also so eine Nachtwanderung im Wald mit Taschenlampe oder vielleicht auch ohne. Ich habe da ein Bild gesehen, was ich ganz spannend fand, dass die Kinder sich an einem Seil festhalten, um so eine gewisse Sicherheit zu haben. Vielleicht auch für die Eltern, dass sie kein Kind verlieren, wenn man das in Gruppen irgendwie macht.
Ja.
Dunkelheit und Matschwetter werden auch oft ausgespart sonst in anderen Büchern, habe ich den Eindruck.
Das stimmt. Also Kinder haben irgendwie also wenn Kinder noch Kontakt zur Natur haben, dann ist das so eine abgesicherte, in gewisser Weise weichgespülte Kontaktpflege, ne? Also wenn die auf Bäume klettern, wenn man heute Kinder auf Bäumen sieht, das ist oft in diesen Kletterparks mit Helm und Gurt und Sicherheitsdings und ja, so unmittelbar gibt es das leider viel zu wenig und das ist aber wichtig, das Matsch, das macht glücklich, ja, ist einfach so, weil es ganz intensive Sinneserfahrungen hat. Die Haut ist unser größtes Organ und im Regen, im Matsch, da fühlen wir uns auch ganz anders. Es sind ganz tolle haptische Erlebnisse, die Kinder sonst einfach kaum mehr haben, ne?
Was schlagen Sie denn vor, wenn es regnet, so richtig nass und matschig ist? Wie würden Sie die Kinder vor die Tür locken? Was machen die dann gerne?
Also Kinder lieben Pfützen und ich würde die halt auch mit Regenkleidung und Gummistiefel ausrüsten und dann einfach mal um die Wette eine Pfütze leer hüpfen. Das ist doch ein toller Spaß, ja? Oder zu gucken, wenn die Pfütze sehr groß ist, wie man aus, was auch da gerade ist, mit Ästchen oder Blättern oder auch mal Korken oder Kronkorken, Schiffchen zu bauen und zu gucken, dass man, wer hält am längsten, wer geht unter oder Schneckenrennen, ja? Also die Schnecken sind immer unterwegs, so also Häuschenschnecken, Nacktschnecken verstehe ich, dass die Kinder die nicht unbedingt anfassen wollen. Aber
tun sie aber.
Stimmt, es muss auch Freunde der Nacktschnecken geben, das ist ganz wichtig. Man könnte zum Beispiel mit Steinchen zwei Kreise machen, einen kleinen und einen großen außenrum. Und in den kleinen, dann sammelt sich jedes Kind irgendwie so eine Schnecke mit Häuschen. Und dann könnte man mit verschiedenen Blättern das dann einfach da drauflegen. Das Feuchtigkeit hält es ja dann am Häuschen. Und dann mal gucken, wie schnell die Schnecken sich wieder davon machen und welche Schnecke halt das als erste den äußeren Ring überschleimt hat, ist dann Sieger. Und das Kind, dem die Schnecke gehörte, auch.
In der Tat habe ich bei so einem Schneckenrennen mal zugeschaut. Man muss nicht nur Geduld haben. Lustig ist auch, dass die Schnecken natürlich nicht da lang gehen, wo die Kinder vorher denken, wo sie lang gehen sollten, so von wegen Start und Ziel.
Ja.
Das haben die nicht so drauf.
Deshalb
aber,
der Kreis und nicht eine Linie.
Genau, weil dann ist es eigentlich egal, wo sie hingehen. Ja, Naturabenteuer für Kinder, Spiel- und Bastelideen für Flussbaumeister und Waldprinzessinnen heißt das Buch. Und da gibt es sogar noch eine App mit eingebunden für Kinder, die eben noch mehr wissen wollen.
Ja,
ja, und das große Naturerlebnisbuch von dem
Ulmer Verlag. Ja,
was hat das zu bieten?
Das finde ich ist auch schön, weil es nach Jahreszeiten gegliedert ist. Also dann muss man nicht das ganze Buch lesen, um was rauszufinden, was gerade passt. Und dann sind es immer zwei Doppelseiten, die ein Thema behandeln, sodass das alles übersichtlich ist. Man wird nicht so erschlagen von der Fülle und es ist trotzdem, also es sind viele Fachinformationen, aber sehr leserfreundlich, sehr kindgerecht aufgearbeitet. Zum Beispiel hier Schmetterlinge erkennen, dann sind da einzelne Schmetterlinge und Fotos von den Raupen und wie die heißen und so, wo die dann zu Hause drin sind. Und auch so kleine Details wie zum Beispiel, dass Schmetterlinge als Falter, der Zitronenfalter, der einzige ist, der bei uns draußen in freier Natur überwintert, weil er ein körpereigenes Frostschutzmittel hat. Also der hat dann was in den Flügeln und dann kann das einfach nicht einfrieren. Das ist so Detailsachen.
Ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Verlage sich überlegen, den Kindern, die in der sehr digitalisierten Welt groß werden, die Umwelt wieder nahe zu bringen, dass sie sich da besonders bemühen?
Ja, das finde ich ganz toll. Das ist ein toller Trend, den ich absolut unterstützen würde. Und das ist auch wichtig, weil unsere Kinder, der Mensch bleibt analog, ja? Der Mensch ist ein Sinnenwesen, der ist kein Kopfwesen, sondern der hat Hände und Füße und wie gesagt schon ganz viel Haut an sich und die müssen auch genügend positiven Input haben, damit der Mensch sich wohlfühlt und sicher fühlt und gut fühlt.
Also viele Anregungen gibt es hier. die für Kinder und Familien gedacht sind. Aber nicht nur das, es gibt auch die Anregungen für die Erwachsenen, die dabei auch ein bisschen Kind sein dürfen oder für ihre Kinder einiges gestalten wollen.
Ja.
Und dabei haben wir eben beim Durchblättern schon einen Trend erkannt, dass irgendwie wieder ganz viel mit Beton gemacht wird.
Ja, also ehrlich gesagt, meins ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt wieder irgendwelche Pflanzgefäße ja, mehr oder minder naturnah, also da kommt dann ein bisschen Erde oder Torf mit in den Beton und dann kann man den nachher abbürsten, dann sieht der gleich oll aus, aber naja, also es ist nicht so ganz meins. Also ich verstehe es zum Beispiel, wenn man so kleine Sachen macht, so Mosaik, da finde ich das noch schön, wenn man zum Beispiel einen leeren Eiskübel hat und dann da unten Beton reintut und dann schöne bunte Steinchen drauf, dann kann man da so Trittsteine machen oder irgendwas Besonderes Kleines, aber als großen Trend nicht unbedingt meins.
Was ist denn darin, was Ihnen gefällt?
Ja, was ich schön finde, es sind viele Upcycling-Sachen da. Ne? So ein alter Lattenrost aus Metall, den kann man als schön bunt anmalen und als Klettergerüst nehmen. Oder diese Kleiderbügel, die man unendlich Zahl von den Reinigungen immer kriegt. Einfach mal einen aufmachen und Äpfel oder Hagebutten aufziehen und dann zum Herzchen umformen. Schon hat man einen schönen Kranz für draußen.
Also Ideen gibt's genug. Man muss die Zeit haben zum Umsetzen, aber die Herbstferien stehen ja auch schon bald wieder vor der Tür. Wir haben jetzt viel über mögliche Herbstabenteuer gesprochen für Kinder. Frau Vogelsang, haben Sie zum Abschluss noch eine Idee, auf welche Reise Sie erwachsene Gartenabenteurer diesen Herbst noch schicken könnten?
Na klar, nach Italien. Die Deutschen lieben Italien und das Herr der Herbst ist ja doch die Zeit, wo man in Italien den Sommer noch so ein bisschen ziehen und verlängern kann. Und ich habe einen ganz wunderbaren Reiseführer entdeckt vom Berliner Patras Verlag. Da sind sogar GPS-Daten drin, wo man die einzelnen Teile findet. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll und notwendig, weil ganz viele versteckte Sachen mit dabei sind. Das ist eine Region, also nur Umbrien, Latium und Toskana, noch nicht mal alles. Und trotzdem 470 Seiten, auf denen ganz wunderbare Objekte, historische Gärten, also das heißt Gartenkunst und Künstlergärten, also es werden zum einen historische Gärten vorgestellt und es werden aber auch moderne Projekte vorgestellt, die irgendwo in Italien in kleinen privaten oder halbprivaten Sachen unterwegs sind, die man so nie finden würde. Ja? Und das ist dann immer ein Bild und eine maximal zwei Seiten Text und dann ist alles drin, wo das ist, die Öffnungszeiten, wirklich die Besuchsdauer, ja, und die exakt der normale Weg, wie man da hinkommt, auch für Leute, die also nicht mit einem eigenen Auto unterwegs sind. Und wie gesagt, die exakten GPS-Daten. Und ich glaube, da kann man mehr als einen Herbst mit verbringen, diese ganzen wunderbaren Objekte wirklich vor Ort aufzusuchen. Und es gibt einfach traumhaft schöne Plätze, wo Künstler wirklich den berühmten Genius Loci eines Ortes erfasst haben und mit ihren Arbeiten diesen in gewisser Weise nochmal als Essenz reingebracht oder gesteigert zu haben, ohne den Ort kaputt zu machen. Das finde ich ganz, ganz wunderschön. Und das ist klar, das kann nur einer, der wirklich selber Bildhauer ist. Das ist Tassilo Moser, der hat in Italien auch Bildhauer gelernt. Und ja, ist toll. Ist einfach traumhaft.
Das klingt nach Abenteuer, nach Spaß vielleicht, wenn man in Italien Urlaub macht, eben sich diesen Reiseführer auch mal mitzunehmen und zu gucken, ob man den einen oder anderen Garten auch wirklich besuchen kann. Kann man denn Gartenkunst und Künstlergärten auch hier bei uns erleben, so als Stadtindianer?
Ja, das ist ja das Schöne mit dem Hype von Urban Gardening. Da gibt es jetzt ganz viel auch Verschiedenes. Und man kann selber eben jetzt auch einiges machen und sich selber als Stadtindianer verwirklichen mit Gardening-Projekten. Und damit das funktioniert, braucht man natürlich auch immer irgendwelche Formen von Pflanzkästen. Und da gibt es eine sehr schöne ursprüngliche Diplomarbeit einer Designstudentin, Wiebke Jünger. Stadt Grau heißt es. Und da sind über 60 Projekte für Urban Gardening und ganz viel auch Konstruktion. Ne? Es wird viel erklärt, wie manche Sachen funktionieren. Und da gibt es tolle Ideen und Anregungen.
Mehr für Fachleute?
Nein, eben gerade für Laien. Also zum Beispiel gibt es hier Werkzeugkunde und Materialien. Und da sind halt wirklich das alles grafisch aufgearbeitet, wie das heißt, dass wenn man in den Laden gehen möchte und das kaufen möchte, dass man auch weiß, ne, und wie es funktioniert. Und dann gibt es so schöne Sachen wie zum Beispiel Bewässerung. Was mache ich im Urlaub, wenn ich jetzt nach Italien fahre? Mit meinen Topfblumen einfach eine leere Flasche Wasser zu nehmen, so Plastikflaschen, Deckel draufschrauben, ein kleines Loch reinbohren und dann von innen die untere Seite von so einem Kugelschreiber, also die spitze Seite, da reinpieken. So, Wasser rein, zuschrauben, auf den Kopf stellen und über diese Spitze vom Kuli, natürlich ohne Mine, läuft dann das Wasser tröpfchenweise in die Pflanze und dann ist die gut versorgt, bis man aus seinem Italienurlaub wiederkommt.
Also so für eine Woche oder sowas würde das wahrscheinlich funktionieren. Abschließend, gibt es noch irgendeinen ganz persönlichen Tipp für die Hörer von Ihnen, was man jetzt noch tun kann?
Nach Redaktionsschluss habe ich noch zwei ganz tolle Bücher entdeckt, die ich jetzt noch ganz schnell in den Ring werfen möchte. Trocknen und Dörren mit der Sonne, wo man halt wirklich quasi selber Solartrockner bauen kann für seinen Obst und Gemüse. Und natürlich konservieren, wo es eben darum geht, nicht mit Einfrieren oder Sterilisieren, sondern mit Einlegen in Öl, Erdmiete, wie das alles funktioniert. Beides vom Öko-Verlag, tolle Bücher, leider zu spät entdeckt, aber ja, trotzdem, wer Interesse hat, unbedingt empfehlenswert.
Was zwischen Sommer und Herbst im Garten ansteht und welche Abenteuer diese Jahreszeit für Groß und Klein, für uns alle parat hat, darüber habe ich gesprochen mit unserer Fachfrau fürs Grüne, Gartencoach Claudia Vogelsang. Danke für den Besuch.
Sehr gerne.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich sage Tschüss für heute und wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrem Garten.